Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt auf Finanz und das Geldsystem hier im Studio begrüßen. Ernst Wolf, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie haben einen aktuellen Beitrag auf KenFM publiziert und stellen die Frage, ist das US-Attentat, ich nenne es jetzt mal so, ja, auf einen ranghohen iranischen Vertreter eine Warnung an China? Wie kommen Sie zu dieser Verbindung, zu dieser China-Verbindung?
Nun, der Hintergrund ist der, dass die Chinesen ja seit 2013 am größten Wirtschaftsprojekt aller Zeiten arbeiten, an der neuen Seidenstraße. Und diese neue Seidenstraße soll Asien über den Nahen Osten mit Europa verbinden. Und wenn diese neue Seidenstraße das Projekt ist, soll beendet werden 2047, also 100 Jahre nach der Revolution in China, 100 Jahre nach der Revolution. Wenn das tatsächlich fertiggestellt wird, dieses Projekt, dann ist es mit der Vorherrschaft der Amerikaner vorbei.
Man also, spricht ja auch durchaus von einem asiatischen Jahrhundert.
Ganz genau, ganz genau. Und dieses asiatische Jahrhundert würde natürlich die Vorherrschaft der USA beenden. Und die USA sind natürlich nicht bereit, da einfach nur da zuzugucken, sondern versuchen das auf alle möglichen Arten und Weisen zu torpedieren. Also man sieht ja diese ganzen Militärmanöver gegen China in der südchinesischen See. Man sieht auch die immer wieder aufblitzenden Aggressionen. Man sieht den Aufbau der Rüstung in den USA. Sehr viel davon richtet sich ja auch seit Obamas Zeiten schon mit dem Pivot to Asia gegen China. Und das wird unter Trump jetzt auch weitergeführt, obwohl er natürlich den Leuten immer erzählt, dass er jetzt dabei ist, da ein tolles Handelsabkommen mit China abzuschließen. Man sieht auch daran, dass dieses Handelsabkommen bis heute nicht zustande gekommen ist, dass es da ganz große Friktionen zwischen den beiden Ländern gibt.
Sie sprechen ja von dem Projekt Seidenstraße seit 2013, aber dieser Konflikt mit dem Iran oder mit den Amerikanern und dem Iran, der geht ja schon länger. Ja, aber also hat es ja durchaus auch ein eigenes Interesse, diesen Mann quasi zu töten.
Das hat vor allen Dingen mit dem Öl zu tun, mit den Ölvorräten im Nahen Osten. Und da gibt es sowieso schon amerikanische Interessen. Die haben den Iran ja nicht umsonst, dem Iran damals 1953 den Schah wieder beschert. Aber man muss sehen, dass der Iran innerhalb der Seidenstraße eine ganz bestimmte Rolle spielt. Und zwar ist der erstens der Energielieferant. Also der soll der Energielieferant für dieses europäische, asiatische Projekt werden, weil die eben diese riesigen Vorräte an Öl haben. Und vor allem haben die größten Erdgasvorräte der Erde, die sie ja zusammen mit Katar im Persischen Golf ausbeuten. Also das ist das eine, was eben ganz wichtig ist. Und das zweite ist die strategische Rolle des Iran innerhalb der neuen Seidenstraße. Der Iran liegt genau zwischen dem Kaspischen Meer im Norden und dem Persischen Golf im Süden. Das ist also praktisch das Nadelöhr der Seidenstraße. Wenn es dort zu einem größeren Krieg kommen würde, würde diese Seidenstraße da genau in der Mitte unterbrochen werden. Und das wäre natürlich strategisch, geostrategisch für die USA ein Riesenvorteil gegenüber China.
Allerdings, wie ich auch schon meinte, der Konflikt mit dem Iran geht ja schon länger als dieses Projekt der Seidenstraße.
Das ist wahr.
Also es gibt ja durchaus auch eine Berechtigung, sagen wir mal von Seiten der USA, gegen diesen Mann vorzugehen.
Also das Wort und Berechtigung nicht erst würde ich da mal in Frage stellen.
Von Seiten der Amerikaner zumindest kann man da durchaus gewisse Interessen sehen, diesen Mann zu ermorden. Und die gibt es ja nicht erst seit 2013.
Nein, das ist wahr. Aber ich meine, der Konflikt mit dem Iran ist ja systematisch verschärft worden von den Amerikanern. Also die haben das Atomabkommen gekündigt. Die haben die Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Also die haben alles getan, um diesen Konflikt weiter anzuheizen. Und das ist jetzt nur die nächste Eskalationsstufe darin. Und der Iran selber ist für die USA zum Beispiel als Energielieferant völlig uninteressant. Weil die USA haben ja eine ganz wichtige Entwicklung hinter sich über diese Fracking-Industrie. Also die USA waren bis vor einiger Zeit ein großer Importeur von Erdöl und Erdgas. Das sind sie inzwischen nicht mehr, sie sind inzwischen zum Exporteur geworden. Das heißt, die sind davon nicht mehr abhängig. Also die Ölinteressen und die Gasinteressen im Nahen Osten spielen keine so große Rolle mehr. Es geht da nur noch um Geostrategie. Und Geostrategie bedeutet ganz große Megazusammenhänge innerhalb der Weltpolitik. Und der größte Megazusammenhang, das ist diese neue Seidenstraße. Das ist wirklich das wichtigste Projekt dieses Jahrhunderts und auch das gefährlichste Projekt dieses Jahrhunderts.
Die Chinesen haben reagiert, aber eher, ich sag mal, verhalten, eine typische Reaktion.
Ja, aber die Chinesen haben auch selber ganz große Probleme. Das darf man auch nicht vergessen. Also das chinesische Finanzsystem ist in ganz großen Schwierigkeiten. Die haben gerade den Leitzins haben sie wieder gesenkt. Also und es gibt ganz viele Schattenbanken in China, die in großen Schwierigkeiten sind. Und man soll auch die sozialen Probleme in China nicht unterschätzen. Also da die einfachen Leute in China prosperieren nicht. Es ist eine kleine Minderheit von 1%, die wirklich sehr viel Geld gemacht hat in den letzten Jahren. Aber die große Mehrheit lebt wirklich zu sehr niedrigen Löhnen noch. Und da gibt es ganz große Auseinandersetzungen. Es gibt ja jedes Jahr ungefähr so 30.000 Betriebsstilllegungen oder Streiks in China, die sofort immer niedergeschlagen werden von der Regierung. Also China ist auch nicht so ganz frei in seinen Handlungen. Und China ist auch ganz stark abhängig von den USA immer noch. China ist der größte Halter von Staatsanleihen. Über 1,1 Billionen halten die noch. Das heißt, die müssen auch dafür sorgen, dass der Dollar noch einige Zeit überlebt, auch der Petrodollar. Und China braucht die USA noch als Exportmarkt. Es wird immer Druck ausgeübt, um irgendwo einen kleinen Vorteil sich zu erarbeiten in der einen oder anderen Handelsfrage. Aber im Großen und Ganzen sind beide Länder miteinander verbandelt, sind beide Länder voneinander abhängig und beide Länder stehen ja unter der Herrschaft der Finanzoligarchie. Also in den USA ist es die Wall Street und in China sind es die neu aufgekommenen Oligarchen, die das ganze Volkseigentum sich in den letzten Jahren angeeignet haben. Also China hat ja eine gewaltige Entwicklung hinter sich. Also es ist ja das erste Mal, dass eine Planwirtschaft zum Megakapitalismus eigentlich geworden ist. Aber diese zentralen Strukturen aus der Planwirtschaft sind ja erhalten geblieben. Das heißt, wir haben es in China mit sehr wenigen Menschen zu tun, die das Ganze kontrollieren und die inzwischen ungeheure Reichtümer sich angeeignet haben.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist quasi dieser Angriff auf den Soleimani eine Provokation gegenüber China. Trotzdem schreiben Sie dann in diesem Artikel, dass ein Krieg mit dem Iran unvermeidbar ist.
Langfristig ist er unvermeidbar, solange die USA ihre weltweite Hegemonie aufrechterhalten wollen. Also die USA können nicht einfach über Jahrzehnte zusehen, wie diese neue Seidenstraße ins Leben gerufen wird und wie der Handel da prosperiert, weil das eben das Ende der Vorherrschaft der USA bedeutet. Aber die USA klammern sich im Moment auch außer ihrer militärischen Herrschaft auch noch an die Übermacht des Petrodollars. Und der US-Dollar ist immer noch die stärkste Währung der Welt. Über 60% aller Devisenreserven aller Zentralbanken auf der Welt werden in US-Dollar gehalten. Das ist ein ganz starkes Druckmittel der USA gegen den Rest der Welt. Aber dieses Druckmittel wird mit der Zeit immer geringer, weil vor ungefähr 5 oder 6 Jahren noch waren es 66%, heute sind es nur noch 61%. Und es gibt ja auch inzwischen die Versuche der Chinesen, den Petrodollar zu unterlaufen. Es gibt zum Beispiel im letzten Jahr wurde ein Vertrag abgeschlossen zwischen den Saudis und den Chinesen über Öllieferungen in Yuan. Und das ist natürlich ein direktes Unterlaufen. Übrigens glaube ich auch, dass Saudi-Arabien eine ganz wichtige Rolle für die gesamte Zukunft der Welt spielen wird. Weil in Saudi-Arabien gibt es riesige Schwierigkeiten. Also der neue Machthaber da, wie heißt er, MBS, wird er ja immer abgekürzt, der sitzt nicht so fest im Sattel, wie viele Leute das glauben. Und die Saudis sind ja die letzten Jahrzehnte immer der wichtigste Verbündete nach Israel im Nahen Osten für die USA gewesen. Aber die Saudis könnten sich ja auch umorientieren. Und wenn die Saudis sich jetzt zum Beispiel den Chinesen zuwenden würden, dann würden die Karten ganz neu gemischt im Nahen Osten.
Der ermordete General war laut Aussagen aus dem Iran auf dem Weg in Bagdad zu Friedensgesprächen mit Saudi-Arabien. So heißt es zumindest.
Das ist eine Meldung, die ich auch gesehen habe. Die habe ich leider nicht irgendwo bestätigt gesehen. Aber wenn das so wäre, dann wäre das natürlich von allerhöchstem Interesse. Weil wenn tatsächlich es zu Friedensgesprächen zwischen Saudis und dem Iran käme, dann könnte das darauf hindeuten, genau wie dieser Ölhandel mit China, dass die Saudis sich von den USA abwenden und in Richtung China tendieren. Und China ist ja die aufstrebende Macht insgesamt in der gesamten Welt. Und ich glaube, dass die Saudis da wirklich das Zünglein an der Waage werden können.
Die haben dann auch einen neuen Feind sozusagen.
Die USA dann.
Natürlich.
Ja klar, aber man muss sehen, dass die USA insgesamt weltweit ja im Niedergang sich befinden. Historisch gesehen. Natürlich sind sie heute noch ungeheuer mächtig aber diese Macht hat nachgelassen. Und zwar, es gab immer so drei Standbeine für die Macht der USA. Das eine war die Wirtschaft, das nächste war das Militär und das dritte war der Petrodollar. Der Petrodollar schwindet ganz, ganz langsam, ist immer noch sehr stark. Das Militär ist das Stärkste, was es jemals auf der Welt gegeben hat. Aber die wirtschaftliche Stärke der USA, die ist nicht mehr die von früher. Inzwischen als Handelsmacht sind sie überholt worden von den Chinesen. Die Chinesen sind der größte Handelspartner von 120 Ländern der Erde, die USA nur noch von 70 Ländern der Erde. China hat Wachstumsraten, von denen die USA nur träumen. Man kann davon ausgehen, dass in ungefähr 10 bis 15 Jahren die Chinesen die USA überholt haben werden und dann die Supermacht der Erde sein werden. Und es ist natürlich klar, dass alle Länder, die an zweiter, dritter oder vierter Rangfolge auf der Erde sind, dass die sich langsam umgucken und dass denen diese Entwicklung nicht entgeht.
Die Europäer auch.
Ganz sicher. Also in Europa gibt es ja auch starke Tendenzen, sich mehr China zuzuwenden und teilweise sogar jetzt im Moment von den USA abzuwenden. Da gibt es natürlich immer wieder diese Druckmittel der USA, ja, weil die USA eben auch auf die EZB über die Devisenreserven Druck ausüben können, weil sie über die ganzen wirtschaftlichen Verbindungen und vor allen Dingen über die Finanzverbindungen auch so stark sind. Also Deutschland zum Beispiel kann sich nicht einfach Russland zuwenden, weil die Deutsche Bank, also das größte Finanzinstitut in Deutschland, absolut abhängig ist von amerikanischen Banken. Die sind im Derivatebereich mit den amerikanischen Banken so verwandelt, dass die deutsche Bank praktisch nichts machen kann, ohne dass die Amerikaner das abwinken.
Wie glauben Sie, wird der Iran jetzt reagieren?
Ich habe keine Kristallkugel, in die ich gucken kann. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die reagieren werden. Aber wie sie es reagieren werden, das kann ich mir im Moment schwer ausmalen. Es kann natürlich Terroranschläge geben. Das ist zu vermuten. Es gibt wahrscheinlich dann auch Trittbrettfahrer, die irgendwo sich da dranhängen werden und dann vielleicht in irgendwelchen anderen Ländern da irgendwo eine Bombe werfen werden. All das ist möglich. Aber dass es da einen großen Militärschlag geben wird, das bezweifle ich im Moment. Also es wird ja davon geredet, dass der Iran möglicherweise dann Israel bombardieren würde. Ich glaube nicht, dass die sich auf so ein unglaubliches Abenteuer einlassen würden. Also ich vermute, dass es noch eine Zeit lang weitergehen wird, dass sich die Länder da gegenseitig reizen. Aber langfristig sehe ich einfach keine andere Lösung, als dass es tatsächlich da zum Krieg kommt. Und natürlich gibt es da im Hintergrund...
Was für eine Art von Krieg? Reden wir denn hier von einem Proxykrieg? Weil eigentlich gehen die meisten gehen nicht davon aus, dass es einen Krieg zwischen den USA und dem Iran gibt.
Nein.
Also beide als quasi staatliche Entitäten. Sondern dass es wieder wie so ein Kriegsschauplatz, wahrscheinlich der Irak möglicherweise gibt, wo sich die Proxys quasi treffen und dort gekämpft wird.
Das würde ich vermuten, weil auf diese Art und Weise würde die Rüstungsindustrie ganz stark angetrieben. Wir haben ja gesehen, nach dem Anschlag jetzt vor wenigen Tagen sind die Aktien der Rüstungsindustrie sofort in die Höhe geschossen. Es würde bedeuten, dass sehr viele Waffen vernichtet würden, dass neue Waffen wieder gebaut werden müssen. Das würde die Finanzindustrie natürlich sehr interessieren, weil die ja hinter der Rüstungsindustrie steht. Und das könnte die Aktienmärkte in der Welt nochmal wieder um mehrere Monate, vielleicht sogar um Jahre dann antreiben. Weil wir erleben ja im Moment auch eine völlig perverse Welt, weil die Aktienmärkte, die lassen sich von solchen Attentaten ja heute gar nicht mehr stören. Der amerikanische Aktienmarkt ist kurz mal um, ich glaube, 0,8% gesunken, ist dann gleich wieder gestiegen. Also es spielt eigentlich überhaupt nichts mehr auf der Welt eine Rolle. Also die ganze Welt kann kurz vor dem Dritten Weltkrieg stehen, aber die Aktienmärkte boomen weiter. Und das liegt ja daran, dass diese Aktienmärkte inzwischen so mega manipuliert sind durch die Zentralbanken, dass das eigentlich also nur noch ein Wunder diese Bewegung stoppen kann, diese Bewegung nach oben. Aber diese Bewegung nach oben wird natürlich untergraben dadurch, dass je mehr Geld ins System reingepumpt wird, umso mehr werden die Währungen entwertet und umso mehr wird das System eben von hinten her untergraben.
Und jetzt die Reaktion aus China? Also was erwarten Sie denn jetzt aus China?
Da erwarte ich wie immer eine sehr, sehr, sehr weiche, also sehr, sehr ruhige und besondere Reaktion. Und ich denke, dass es jetzt interessant werden wird. Am 15. Januar steht ja dieses Handelsabkommen zwischen den Chinesen und den Amerikanern in den Raum. Also Donald Trump hat ja am 31. Dezember in einem Tweet angekündigt, am 15. Januar werden wir ein großartiges Handelsabkommen abschließen. Ich bin gespannt, wie das ausfällt. Also so großartig wird das für die Amerikaner vermutlich nicht ausfallen. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht zu einem ganz großen Eklat kommen, weil, wie gesagt, beide Seiten zu sehr voneinander abhängig sind, als dass sie irgendwie den ganz großen Konflikt, also den ganz großen Knall riskieren könnten.
Glauben Sie wirklich, dass die USA, um die Seidenstraße zu sabotieren, so weit gehen würden, ein ganzes Land in den Kriegszustand zu versetzen?
Ja, also das zeigt die Geschichte, dass die USA da keine Hemmung haben. Die haben Korea in Schutt und Asche gelegt, die haben Syrien in Schutt und Asche gelegt, die haben Libyen in Schutt und Asche gelegt. Also da gibt es viele Beispiele, die haben Jugoslawien in Schutt und Asche gelegt. Also da wird der Iran dann auch keine Ausnahme sein. Und ich glaube nicht, dass der Iran militärisch da wirklich so viel dagegen zu bieten hätte. Aber es würde wahrscheinlich dann so einen Proxykrieg geben. Der Iran würde dann von China und von Russland unterstützt. Die andere Seite, die USA hätten Israel an ihrer Seite. Und wie gesagt, ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend sein wird, wie Saudi-Arabien in diesem Konflikt weiter reagieren wird. Und das wird da auch davon abhängen, von den sozialen Verhältnissen in Saudi-Arabien. Und in Saudi-Arabien, das kann ich Ihnen sagen, da brodelt es.
Also viele Akteure, die da mitmischen.
Absolut.
Und gar, also das bezieht
aber eine
sich
brandgefährliche Gemengelage.
In den sozialen Medien war ja dann die Rede von dem Dritten Weltkrieg. Was sagen Sie dazu? Weil es ist ja nicht so, als hätten wir bisher keinen Krieg mehr gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab ganz viel Krieg.
Man kann das natürlich nicht ausschließen. Nur also dieser Dritte Weltkrieg wird immer gleich hervorgezaubert als auch zum Angstmachen. Und ich glaube, dass in der gegenwärtigen Situation das Allerschlimmste ist, Angst zu haben und in Panik zu verfallen. Und ich glaube, das ist aber auch beabsichtigt. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel von der amerikanischen Regierung beabsichtigt ist, dass das ganze amerikanische Volk mal wieder in Panik verfällt. Damit die einfach das schlucken, was im Hintergrund passiert. Weil wir sehen ja, in Amerika ist ja das größte Ablenkungsmanöver der letzten Zeit ist ja dieses Impeachment-Verfahren. Und in diesem Impeachment-Verfahren, da gehen sich die Demokraten und die Republikaner gegenseitig an die Gurgel. Im Hintergrund haben sie aber im Dezember den größten Wehetat aller Zeiten zusammen in trauter Eintracht verabschiedet. Also die wichtigen Sachen, die machen sie gemeinsam. Vor den Leuten streiten sie sich. Also das heißt, dass die Leute versuchen abzulenken. Und ich denke, dass dieses Attentat im Iran auch ein Versuch war, die Leute abzulenken. Man weiß ja,
wovon
dass Trump
denn abzulenken?
Von den wirklichen Gefahren in den USA. Und die wirklichen Gefahren, die gehen im Moment hauptsächlich aus dem Finanzsystem, stammen die.
Wobei
und
die wirtschaftliche Situation in den USA ja heute, sagt man, recht gut ist.
Ist absolut nicht wahr. Es ist absolut gelogen. Also wenn man sieht, da dieser Repo-Markt, also dieser Refinanzierungsmarkt in den USA ist in größten Schwierigkeiten und der ist von allergrößter Bedeutung für die USA. Der ist im September in Probleme geraten, was seit 2009 nicht der Fall gewesen ist. Das erste Mal, damals hat die Fed eingreifen müssen, weil plötzlich da die Zinsen so in die Höhe geschnellt sind. Also der Repo-Markt ist der Markt, an dem sich die amerikanischen Banken Geld holen, um über Nacht irgendwelche Geschäfte zu tätigen und wo sie dann Wertpapiere hinterlegen müssen dafür. Und dieser Markt hat über 10 Jahre funktioniert, ist im September zusammengebrochen, ist dann von der Fed gestützt worden. Und die Fed hat mittlerweile 500 Milliarden auf ihre Bilanz aufgenommen. Also die Bilanz von 3,7 Billionen auf 4,2 Billionen erweitert, nur um diesen Markt am Leben zu erhalten.
Also Billionen auf Englisch oder auf Deutsch?
Deutsche Billionen, Englisch Trillions. Also das sind riesige Summen, das sind jeweils tausend Milliarden, eine Billion. Die haben alleine am 2. Januar diesen Jahres, also am ersten Arbeitstag dieses Jahres, haben die 57 Milliarden US-Dollar in diesen Markt reingepumpt. Das heißt, dass diese Wirtschaft und dieses Finanzsystem kann absolut nicht gesund sein, wenn es mit solchen Summen aufrechterhalten werden muss. Nur das Wahnsinnige ist, dass dieses ganze Geld, wo geht das hin? Das geht gleich wieder in die Aktienmärkte. Also es ist eine reine Selbstbedienungswirtschaft für die sowieso schon sehr viel Geld haben. Also man hat ja jetzt auch herausgefunden, dass Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, durch diese Repo-Markteingriffe der Fed selber in den letzten 3 Monaten um 250 Millionen Dollar reicher geworden ist. Das ist also ein Selbstbedienungsmarkt für die Ultrareichen in den USA. Und so etwas, das kann auf Dauer nicht gut gehen, weil die soziale Ungleichheit explodiert in einem nie dagewesenen Ausmaß.
Was ist denn dann Ihre Prognose, wenn wir uns jetzt ganz kurz auf den Finanzmarkt konzentrieren? Es gibt ja viele Crash-Propheten, man könnte sie auch Alarmisten nennen.
Ja. Ja.
Wo gehören Sie da, wo ordnen Sie sich da ein?
Also der Crash ist unvermeidlich, nur man kann nur nicht sagen, wann er kommt. Also ich wende mich immer gegen die Leute, die sagen, nächsten Freitag ist es soweit oder in dem und dem Jahr ist es soweit oder es passiert in 2 Jahren. Man kann das nicht sagen, weil man keine Ahnung hat, zu welcher Manipulation die Mächtigen dann noch in der Lage sind. Aber die manipulieren jetzt seit 10 Jahren auf eine derart dreiste Art und Weise. Und die Zentralbanken sind im Moment wirklich die absolut größten Manipulateure, die das Finanzsystem jemals gesehen hat. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das untergräbt alle Währungen. Man sieht es auch am Goldpreis, der im Moment wieder hochschnellt. Also auf Dauer kann es nicht gut gehen. Einen Crash wird es auf jeden Fall geben. Aber wann, das steht in den Sternen.
Inwiefern hat dieses Attentat im Irak die Finanzmärkte in den USA beeinflusst?
So gut wie gar nicht. Also der Dow Jones ist, glaube ich, um 0,8% mal kurz abgesunken, ist sofort wieder stabilisiert worden. Und es gibt ja in den USA mehrere Organisationen, die für die Stabilisierung dieses Marktes zuständig sind. Es gibt den Exchange Stabilization Fund, es gibt die Working Group on Financial Markets. Das sind alles Sonderorganisationen, die dazu da sind, den Aktienmarkt nicht einbrechen zu lassen. Das sind Organisationen, die seit der Herrschaft von Ronald Reagan bestehen und die jetzt auch wieder am Werk sind. Außerdem hilft die Federal Reserve immer mit, indem sie, wie gesagt, an den Repo-Markt zum Beispiel in den letzten 3 Monaten 500 da 500 Milliarden reingegeben hat. Also es wird manipuliert wie nie zuvor. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das wird irgendwann zu einem riesigen Crash führen.
Braucht eigentlich jeder US-amerikanischer Präsident seinen eigenen Krieg?
Es ist leider inzwischen ist es ja leider so und Trump ist da keine Ausnahme. Nur Donald Trump steht jetzt natürlich in einer ganz besonders schwierigen Situation da, weil er sich immer über die Kriege seiner Vorgänger beschwert hat und selber gesagt hat, er würde die Soldaten abziehen. Wir sehen ja, dass nichts von dem wahr ist. Donald Trump hat ja auch versprochen, neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Es sind alles Niedriglohnplätze. Man holt die Arbeitsplätze aus Asien und aus Südamerika nicht zurück und schafft dann normale Arbeitsplätze in den USA. Also die ganzen Wahlversprechen von Donald Trump zerplatzen jetzt. Und ich vermute, dass Donald Trump nach der ersten Wahlperiode auch nicht mehr Präsident wird. Ich vermute, dass in den USA was ganz Ungewöhnliches passieren wird. Ich glaube zum Beispiel, dass Bernie Sanders sehr große Chancen hat, beim nächsten Mal gewählt zu werden. Nicht deswegen, weil er so ein tolles Programm hat, sondern deswegen, weil er einfach für dieses Helikoptergeld einsteht. Weil ich glaube, dass das amerikanische Finanzsystem an einem Punkt angekommen ist, an dem nur noch das Fluten des Systems mit noch mehr Geld dieses System am Leben erhalten kann. Und das würde Helikoptergeld bedeuten. Und das ist einfach eine Notwendigkeit, um das System noch über eine kurze Periode am Leben zu erhalten, bevor es dann endgültig zusammenbricht.
Wobei die Statistik ja gegen Ihre Prognose spricht. Die meisten Präsidenten werden zweimal gewählt.
Jimmy Carter wurde nicht zweimal
genau.
gewählt.
Genau, die Ausnahme bestätigt dann somit die Regel.
Und ich vermute, bei Donald Trump wird es nicht viel anders sein. Also ich glaube, dass in Amerika also riesige Umwälzungen bevorstehen in diesem Jahr. Also es war ja auch schon, ich meine, der Bernie Sanders hat beim letzten Mal, Bernie Sanders gibt sich ja als Sozialist aus, was er überhaupt nicht ist. Das ist absoluter Unfug. Bernie Sanders setzt nur auf eine Geldpolitik, die jetzt im Moment für die Banken wahrscheinlich so die letzte Rettung ist. Aber Bernie Sanders hatte im letzten Wahlkampf schon relativ viele Stimmen bekommen. Und vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass jemand, der sich als Sozialist in den USA ausgibt, auch nur 100.000 Stimmen bei einer Wahl gewinnen könnte. Aber so sieht man, dass die Zeit im Moment ist unglaublich unruhig. Es stehen riesige Umwälzungen bevor. Und Amerika wird wahrscheinlich eines der Herz dieser Umwälzungen sein.
Vielen Dank, Herr Wolf, für dieses Gespräch.
Gerne. Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.